Schnips und Schnurrbart, der Podcast von und mit mir, Luca Martina Huber. Wie wird man Archäologin?
Ich sich sehr inne hört und das macht, was man echt gern macht, weil ich glaube, nur dann kann man echt gut sein.
Und was macht der Archäologin?
Es ist verdammt harte körperliche Arbeit. Mhm. Man ist wirklich am Schufler, am Pickler, am Schubkarrenfahrer, am Erdmaterialbeweger, bei Hitze, bei Kälte, bei Schnee.
Und warum ist das so wichtig für uns?
Ich vergleiche die Arbeit auf einer Ausgrabung immer auch irgendwie mit der Spurensicherung für die Polizei.
Julia Kopf gibt uns einen Einblick in ihren Beruf unter vielen Seiten der Archäologie. Von Forschung über Lehre bis zu Ausgrabungen. Und dabei erzählt sie uns von Grabungen, die hart an der Grenze waren.
Da hat man halt echt noch der Schädel, noch so die Haare gesehen, irgendwie, also so matschige Masse, was halt Haar war. Oder wenn man dann noch so irgendwie Fingernägel dran hat.
Und von grenzenlosen Grabungen.
In Feldkirch, glaube ich, mal eine Woche durch irgendeine Schotterschicht mit Graben. Ich habe mir eh schon gedacht, irgendwie kommt mir das sinnlos vor, aber gut, ich werde zahlt dafür, ich mache das einfach.
Wir reden nur darüber, was die Mitarbeitenden in der Wissenschaft aktuell besonders beschäftigt.
Du hast vielleicht schon mitgekriegt, die ganzen Diskussionen seit ein, zwei Jahren, so in Deutschland mit Ich bin Hanna. Mhm. Also diese ganze unglückliche Situation der prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaftswelt, wo es jetzt auch in Österreich inzwischen Proteste, Initiativen gibt, Aktionen gibt.
Dann gilt es natürlich auch wieder zum darüber diskutieren, wie es um die Sichtbarkeit von Frauen in der Archäologie steht.
In vielen Verfahren, die ich sehr miterlebt habe, wo ich mich vielleicht sehr beworben habe oder wo ich in die Entscheidung eingebunden war, dass einfach sehr viele für den wichtigen, guten Steller gehen trotzdem immer noch Armee.
Ich mache euch unsere heutige Gästin mal bekannt. Julia Kopf hat klassische Archäologie und alte Geschichte und Altertumskunde in Innsbruck und in Rom studiert. Danach war sie als selbstständige Archäologin für verschiedene AuftraggeberInnen, unter anderem das Bundesdenkmalamt, Grabungsfirmen und die Universitäten Innsbruck und Frankfurt tätig. Nebenher hat sie das Doktoratsstudium der Philosophie gemacht und ist seit 2018 Universitätsassistentin am Institut für klassische Archäologie der Universität Wien. Hallo Julia.
Hallo Luca, ich freue mich sehr über die Einladung.
Julia, ich habe es eh schon gesehen. Ich habe eigentlich noch nie eine Person kennengelernt, die Archäologin ist. Und das Erste, was ich mich gefragt habe und was so andere mich gefragt haben, warum wolltest du Archäologin werden? Wie bist du auf deinen Jobwunsch gekommen?
Bei mir ist so tatsächlich, dass es auf den Schulunterricht zurückgeht. Also ich war am Bundesgymnasium da in Dornbirn und habe ab der dritten Klasse Latein gehabt. Und ich habe am Anfang ganz einen tollen Lateinlehrer gehabt. Da gerade einen Gruß an Markus Schelling, falls er zufällig zuhört oder er mal deren kennt. Der hat das wirklich so toll und spannend gemacht. Also ich meine, Latein kann man ja ganz drucken machen, langweilig, aber eben auch sehr spannend. Es war halt toll, dass er uns nicht nur die Sprache näher gebracht hat, sondern einfach auch viel erzählt hat über die Kultur, die dahinter steckt. Also die antike römische Zeit, wichtige Personen für die Zeit, wichtige Ereignisse. Und ja, wir haben noch so Sachen gemacht, wie zum Beispiel Asterix, Obelix, auf Latein gelesen und so. Es war einfach wirklich toll und die Sprache hat mich fasziniert und einfach die ganze Kultur, die dahinter steckt. Ja, dann habe ich mal angefangen, die Biografien von allen römischen Kaisern zum Lesen und so. Also das war echt so ein Hobby für mich und es hat sich dann eigentlich bald rauskristallisiert, dass ich später, was ich in dem Bereich machen will. Ich meine, mit 14 weiß ich nicht, ob das dann bleibt bis zur Matura, aber bei mir war es halt so. Und ja, am Anfang habe ich eigentlich mehr in die Richtung alte Geschichte gewählt. Das habe ich ja dann auch studiert. Weil das war am Anfang, als ich angefangen habe, ein Kombinationsstudium. Das heißt, man hat zwei Fächer auswählen müssen. Und dann war aber auch klar, dass ich Archäologie dazu nehmen würde. Einfach aus dem Grund, weil jetzt gerade zur Römerzeit beispielsweise in unserem Raum gibt es halt kaum Schriftquellen, mit denen sich die alte Geschichte vor der Hand beschäftigt, sondern da wissen wir eigentlich viel einfach über die Funde, die man im Boden macht aus derer Zeit. Und von dem her war mir klar, okay, ich kombiniere das mit Archäologie und habe dann eben, als es Einzelstudien sind, beide Fächer fertig gemacht und bin dann eigentlich ja bei der Archäologie auf jeden Fall hängen geblieben. Also mir war am Abschluss klar, ich möchte weitergehen Richtung Archäologie. Das war für mich einfach das Spannendere, das Abwechslungsreichere mit der Ausgrabungen, die wir gemacht haben, mit der praktischen Arbeit, mit der körperlichen Arbeit, die ich de facto auch sehr gern gemacht haben, mit der Arbeit an der frischen Luft, Also das hat mir immer total taugt. Auch die Gruppendynamik, die sich da gebildet hat bei deiner, Feldforschungen, bei deiner Exkursionen und Grabungen und so. Ja, und so habe ich dann halt weitergemacht. Auch weil mir die Forschung interessiert hat, bin ich dann halt da ins Doktoratstudium gegangen. Und ja, so hat sich das entwickelt, dass ich jetzt immer noch als Archäologin in der Forschung tätig bin.
Also es war eigentlich schon relativ früh, wo du gemerkt hast, du hast ein Interesse für das. Würdest du sagen, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, was man machen möchte im Lehrbad, dass man auch in so Situationen wie, was hat mich früher in der Schule interessiert oder auch als Jugendliche, dass man da nochmal zurückdenken sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt wirklich gar keine Ahnung hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man es mal mit irgendwas probiert, was man auch echt gern tut. Das ist sowieso eigentlich das Wichtigste, finde ich, dass man bis in der Berufswahl sich jetzt nicht leiten lässt für Überlegungen wie, ja, was wäre jetzt sinnvoll, wo habe ich gute Chancen oder was rate man andere, sondern echt essentiell reinhört und das macht, was man echt gern macht, weil ich glaube, nur dann kann man echt gut sein und vor allem man verbringt mit dem Beruf viel Zeit in einem Lehrer danach und da fände ich es schade, dass man dann was macht, einfach nur aus Vernunftsgründen, es ist ja de facto so, als ich angefangen habe zu studieren, haben zum Beispiel alle gesagt, mein Gott, machen ja nicht Lehramt oder so, da hat man kein Brot mehr und heutzutage, man sieht, ich weiß nicht, 10 Jahre am brutalen Lehrermangel oder so, also das ist sicher unbedingt, weil man uns irgendwie so abgeschreckt hat vor dem Beruf. Und es hat sich nicht ganz anders entwickelt, darum zum sagen, ich studiere jetzt das, weil das ist zukunftsträchtig, das ändert sich oft so schnell und so rapide, also das hat eh keinen Sinn.
Hast du das so selber gehört, weil wenn man jetzt ein Archäologiestudium macht, dann ist es für mich so, dann weiß man eigentlich schon klar, in welche Richtung es nachher geht. Und hast du denn auch oft gehört, mei, da findest du nie einen Beruf oder da kannst du dir gar keinen Lebensunterhalt leisten oder wie ist so das Bild quasi von deinem Rundherum und so in unserer Gesellschaft von deinem Beruf?
Ich muss sagen, also interessanterweise habe ich jetzt nie echt negative Rückmeldungen gekriegt auf meinen Studiumswunsch hin und so. Ich muss aber auch gestehen, ich habe eigentlich zu Beginn von meinem Studium jetzt gar nicht viele Gedanken gemacht, als was ich denn konkret arbeiten würde, weil ich habe einfach gewusst, das interessiert mich, das will ich machen. Ich habe jetzt kein so Berufsfeld vor meinem geistigen Auge gehabt, was ich denn machen will. Also da war ich komplett offen und ja, ich war einfach immer sehr optimistisch eingestellt, dass sich schon was ergeben wird für mich, denn wenn ich mich genug engagiere und gut bin, einfach in dem, was ich tue. Und ja, ich habe einfach gewusst, ich war sehr gut in der Schule, ich habe eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, ich hätte fast alles studieren können. Aber für mich war einfach klar, ich will was machen, was mich echt interessiert. Die Schule war so lang und ich habe halt auch viele Fächer gehabt, die mich jetzt nicht so interessiert haben, da habe ich mich halt durchbissen und ich habe mich so aufs Studium gefreut, einfach echt nur die Sachen machen können, die ich machen will, für mich selber. Also da habe ich das erste Mal dann wirklich die ganze Zeit eigentlich nur für mich gelernt und gearbeitet und jetzt nicht für andere oder für Nota etc. Und bei mir war es de facto so in meinem Umfeld, immer wenn ich das einmal erzählt habe, ich habe sehr, sehr oft gehört, mei, das ist toll, das hätte mich auch interessiert, aber ich habe mich nicht traut so quasi. Yeah. Also es ist schon was, wo ich merke, dass wahnsinnig viele Leute sich dafür interessieren und das eigentlich auch irgendwann einmal in ihrer Jugend oder so gern gemacht hätten, aber es ist halt doch ziemlich exotisch. Und man hat vielleicht Angst, ja, was ist denn danach? Und darum haben es halt viele nicht gemacht.
Vielleicht haben sich so viele nicht vorstellen können, was man genau da macht oder im Studium. Du hast ja so vorhin schon erzählt, da macht man ja extrem viel Unterschiedliches, also die körperliche Arbeit. Denn bei der Ausgrabung nachher dem Bestimmen, was haben wir überhaupt gefunden? Was umfasst denn alles dieses Archäologiestudium und oder den Beruf?
Man muss schon sagen, es ist jetzt nicht so, dass jeder, der Archäologie studiert hat, danach denn dauernd auf Ausgrabungen ist. Man hat da schon die Wahlmöglichkeit. Man kann natürlich eher in die theoretische Forschung gehen, sage ich mal, oder auch in die Kulturvermittlungsarbeit, Museum oder in einem archäologischen Park schaffen und einfach Erkenntnisse aufbereiten für die Öffentlichkeit und transportieren oder auch Kindern näher bringen und so. Und dann andererseits natürlich die Forschung an der Universität oder an der Forschungsinstitution, wo ich mich halt sehr viel mit Büchern auseinandersetzt, weil ich muss natürlich die Forschungsgeschichte zu einem Thema rezipieren, ich muss das zusammenfassen, ich muss neue Gedanken dazu entwickeln, denn die Arbeit mit dem Fundmaterial, das man auf Ausgrabungen gefunden hat. Also ich kann schon auch mein ganzes Archäologenleben nur im Büro verbringen und trotzdem tolle neue Erkenntnisse produzieren. Aber wenn ich es halt gern tue, dann kann ich auch wirklich rausgehen in die Forschung und also in die Feldforschung jetzt Und bei Ausgrabungen oder Surveys, das sind so Oberflächenbegehungen, wo man Funde den einsammelt, die an der Oberfläche sind. Also quasi neues Material generieren für die Forschung und das dann auswerten. Also und ihr Studium sorgt eigentlich schon die Bandbreite auf. Also es ist, ich glaube, ja, an allen Unis in Österreich, wo man das studieren kann, sind auch Grabungen inzwischen integriert ins Studium. Also man muss zumindest auch Grabung im Studium machen, damit man das auch mal kennenlernt natürlich. Manche sagen dann, wow, das ist voll cool, das mache ich auch in Zukunft freiwillig weiter quasi und andere schreckt es ab, aber die können ja dann eine andere Richtung auch machen. Also man muss ja nicht graben gehen quasi.
Also es ist wirklich, man hat ja so dieses typische Bild im Kopf, so eine Person mit Schaufel, die quasi Ausgrabungen macht. Das Bild stimmt in dem Fall auch, oder? Zu deinem Beruf.
Ja, total. Also ich reg mich eher immer auf. Man sieht ja oft bei so Fotos zu archäologischen Grabungen oder wenn dann so Berichte im Fernsehen sind, Leute mit einem Pinsel oder oder mit so einer kleinen Feinkehle. Da denke ich mir immer, ja, jetzt denk noch einmal so ein Gebäude mit 1,5 Meter hohen römischen Mauern und so, das grabe ich schwer mit einem Pinsel aus und mit einer Feinkehle. Also na, da muss ich schon. Also das ist wirklich, es ist verdammt harte körperliche Arbeit. Man ist wirklich am Schufler, am Pickler, am Schubkarrenfahrer, am Erdmaterialbeweger, bei Hitze, bei Kälte, bei Schnee, also alles, oder? Ich meine, also man muss schon robust sein und ja, ich war sicher körperlich nie so fit wie in der Zeit, wo ich viel graben habe. Also es ist schon, ich sage immer, strengere Arbeit wie ein Bauarbeiter macht, weil die haben Maschinen eigentlich, die ja helfen und mir da unter Großteil doch für Hand eigentlich freilegen.
Also, wenn man vorsichtig sein muss, oder? Falls was da wäre, dass man es nicht zerstört wahrscheinlich.
Ja, also gut, mit Schufel und Pickel kann man gar nicht so vorsichtig sein, aber man hat halt teilweise, ich sage mal, man hat eine Schutzschicht für einen halben Meter Dicke. Da muss ich zuerst natürlich mal mit Pickel und Schufel das abarbeiten quasi, bevor ich dann die eigentliche Befunde, also zum Beispiel einen Fußboden oder Straßenoberfläche und so, dann mit der Maurerkelle dann sozusagen freiputze, also schön die Oberfläche präpariere, dass man halt alles sieht, was ich sehen will und fotografieren will, dokumentieren will dann auch.
Okay, gibt's da so einen gewissen Vorgang, wo man auch einhalten muss, wenn man jetzt so eine Ausgrabung macht?
Ja, zum Glück gibt's das. Aber auch eigentlich noch gar nicht so lange. Es gibt seit, das ist jetzt nichts Falsches, aber ich schätze mal, seit, ja, ich glaube, das hat so 2010 rum angefangen. Also ich sage mal, seit so 10, 15 Jahren gibt's verbindliche Richtlinien vom Bundesdenkmalamt für archäologische Maßnahmen. Das heißt, da sind gewisse Standards definiert, wie man eine Ausgrabung macht. Also das haben die meisten davor auch schon gemacht, aber es war halt nicht so festgelegt und es hat halt immer ein paar so schwarze Schafe gegeben, die halt das nicht so vorbildlich gemacht haben. Und das Bundesdenkmalamt, das ist ja die Stelle, die Behörde in Österreich, die die archäologischen Ausgrabungen, ich sag mal, überwacht, aber im positiven Sinn halt auch kontrolliert, für die Qualität bürgt, auch die ganzen Daten eigentlich sammeln muss, die man da generiert, weil es muss ja auch eine Stelle geben, die das behütet sozusagen, das Wissen. Und die haben da eben so ein, ja, so ein Schriftstück verfasst, da gibt's schon mehrere Auflagen, inzwischen, glaube ich, 100 Seiten stark, wo halt genau festgelegt ist, wie man was zum Dokumentieren hat, damit halt da eine gewisse Einheitlichkeit gär ist, weil man sehr oft als Archäologe den Sachen auswertet, die einem ein anderer Graber hört, und dann tut man sich halt einfacher, wenn er so ein einheitliches System hört. Also wenn man weiß, okay, es gibt Beschreibungen für deine Schichten nach dem und dem Schema. Jeder hat's vermessen in dem und dem Dateiformat. Es gibt Excel-Listen mit den Funden, mit den Fundnummern und so. Also dann muss man sich nicht in jedes einzelne System neu einarbeiten, sondern kennt es einfach und kann viel schneller damit schaffen natürlich.
Du warst ja auch schon bei voll vielen Grabungen dabei. Was war so für die am spannendsten oder gibt's da irgendwas, wo du zurückdenkst, wo du sagst, boah, also das war spannende, richtig spannende Ausgrabung.
Ja, da muss ich jetzt natürlich sagen, dass die spannendste, die spannendste Ausgrabung für mich, die war natürlich in Bregenz. 2009, 2010 am sogenannten Böckle-Areal, also wo das Unfallkrankenhaus Dr. Böckle war, das man damals selber abgerissen hat, wo jetzt ein Wohnblock stand inzwischen am westlichen Ölrhein. Das war für mich natürlich die spannendste Grabung. Das war einfach auch die längste Grabung, wo ich dabei war, für Anfang bis Ende. War sehr intensive Zeit und vor allem aus der Grabung außer haben wir dann ein Forschungsprojekt gemacht. Also wir haben einen Antrag geschrieben für die Aufarbeitung, für die haben befunden und gefunden. Und das ist dann auch durchgegangen. Und da war ich dann eben an der Uni Innsbruck angestellt für die Aufarbeitung. Und ich habe in dem Rahmen auch meine Doktorarbeit zu militärischen Überresten der frühen Kaiserzeit in Bregatz geschrieben, die eben dort zum Vorschein gekommen sind. Also das ist natürlich...
Was hat man da so gefunden?
Insgesamt, ich meine, wir haben da eine Siedlungsdauer für, ich sage mal, knapp 200 Jahre, die wir gut haben fassen können. Und ich habe mich eben mit der frühesten Überresten beschäftigt, also echt der Frühzeit der römischen Präsenz dort. Und da sind eben Soldaten dort gewesen, die haben da Militärlager gehabt, in dem Gebiet. Und ich habe mich halt mit der Überresten für deren Militärlager beschäftigt. Die waren jetzt nicht sehr eindrücklich, sage ich mal, weil das war ein Holzerdelager. Sprich, wir haben halt irgendwelche Pfostenlöcher im Boden für Holzpfosten, für die Mauer, für das Tor, für das Lager, die da gestanden sind, für die hölzernen Baracken, also der Mannschaftsunterkünften. Also das waren ja Erdverfärbungen schlussendlich, mit denen ich mich beschäftigt habe und aus denen ich versucht habe, ja, Gebäude für das Lager oder die Umwehrung, also die Verteidigungsanlagen zu rekonstruieren irgendwie. Und natürlich die Funde aus dazugehörigen Schichten, damit ich das Ganze zeitlich einordnen kann. Weil da brauche ich das Fundmaterial, da sieht man, also eine Mauer sieht man nicht, wie alt sie ist quasi, sondern die Funde aus der Schicht, die auch die Mauer anlaufen, sagen mir, wie alt die Mauer ist und so. Also da braucht man immer das Zusammenspiel, Schichtenstrukturen im Boden, Funde, um das alles analysieren zu können. Und ja, die haben natürlich auch militärische Ausrüstung hinterlassen. Das ist natürlich auch ein Indikator gewesen für mich, also Bestandteile für ihren Angriffswaffen, für die Panzerung, für ihre Tracht etc.
Du hast auch gerade Soldaten gesehen und was mich da immer voll interessiert ist, wie kann man bei diesen Funden erkennen, dass es sich jetzt zum Beispiel nur um Männer gehandelt hat oder tun die euch das so genau anschauen oder gibt es so irgendwie nur Funde, wo er aber auf männliche Vorfahren in der Zeit zurückweisen?
Ja, also mit den Soldaten ist es relativ einfach, das waren nur mehr. Also da muss ich ja gar nicht groß gendern, wenn ich für die römischen Soldaten schrieb, weil das waren einfach nur Männer zugelassen zum Militärdienst. Aber natürlich, ich meine, es gibt schon die sogenannten genderspezifischen Funde. Also die meisten Funde kann man jetzt nicht zuordnen. Wenn ich jetzt Keramik finde, alltäglicher Müll, sage ich mal, oder so, da kann ich das meistens nicht. Aber zum Beispiel bei der Trachtbestandteile, Schmuck, oder auch so Sachen wie Haarnadeln, das haben eigentlich nur die Frauen dreht. Oder dann gibt's so zum Beispiel sogenannte Fibeln. Das sind Gewandspangen, also so wie unsere Sicherheitsnadler, nur viel schöner und variantenreicher ausgeführt. Und je nachdem, wie groß die sind und wie viel Stoff die fassen können, sage ich mal, zwischen Platte und Nadel, kann man dann halt auch sagen, okay, das ist sicher für eine Frau gewesen, weil die haben einfach dünnere Stoffe gehabt bei ihren Gewändern. Ein dicker Soldatenmantel, der kann ich nicht mit einem kleinen Zierbröschele befestigen und so. Also da gibt's schon natürlich den Funde, die spezifisch frauenartig sind oder auch Toilettgeräte, also so Schminkkästchen, Puderdöschen, alles, was so Bereich Kosmetika ist. Also das wird eigentlich für die Forschung der weiblichen Sphäre zugeschrieben. Und das kann ich vor allem gut fassen, die Sachen in Gräbern, weil bei Gräbern haben sie damals zu unserem Glück, sage ich mal, weil dann wissen wir was über die Personen, die dort bestattet sind, hat man Beigaben mit ins Grab gehört. Und da gibt's natürlich schon spezifische Frauenbeigaben auch. Und das kann man natürlich dann noch absichern, indem man die menschlichen Überreste, die in dem Grab sind, am besten geht es natürlich bei Körpergräbern, über die Knochen, aber auch bei Brandgräbern, über die Leichenbrandreste kann man da teilweise das Geschlecht bestimmen. Und dann kann man sicher sagen, okay, in dem Grab war eine Frau bestattet, ein Mann. Und dann kann man sozusagen die Beigaben zuordnen und dann erkennt man einfach Muster, die immer wieder kommt. Und kann dann auch also bei Gräbern, wo keine Geschlechtsbestimmung möglich ist, sagen, okay, das war ein Frauengrab, weil einfach alle Parallelen mit der Ausstattung, die bestimmt sind vom Geschlecht her, sind Frauengräber. Okay. Also so Analogieschlüsse quasi, die man dann auch anwendet.
Ich frage das auch, weil bei mir war ja auch schon Stefania vom Frauenmuseum da und sie hat dann ja auch gesagt, dass wir ganz viele Museen haben, die aber von den Schlachten und Kriegen erzählen und von diesen Männern, die große Taten gemacht haben. Und darum ist schon meine Frage, ob quasi so archäologische Funde auch irgendwie viel mehr, ich sage jetzt mal, männlich zugeschriebene Dinge findet, als wie ja so Utensilien, die man typisch weiblich zuordnet.
Ja, also ich glaube, die Masse ist eigentlich gar nicht zuweisbar, weil aber so die Hausausstattung, die Alltagsgegenstände haben alle, die dort gelebt haben, verwendet. Und da sind Frauen, Männer, Kinder alle dabei gewesen. Natürlich, okay, Kinder kann ich vielleicht wieder mit Spielzeug so spezielle Sachen zuweisen, aber es sind eigentlich nur wenige Fundgruppen, die jetzt sehr geschlechtsspezifisch sind. ja, vielleicht noch männerspezifisch eher, ja, so Handwerk, so Schmiede, Werkzeuge und so, da geht man jetzt nicht davon aus, dass viele Frauen eher hart am handwerklichen Gewerbe geschafft haben. Das werden vielleicht auch noch eher Männerwelt und natürlich eben Waffen, alles, was militärische Sphäre ist. Aber so ist eigentlich, ich glaube, der Großteil ist da jetzt nicht spezifisch. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das nie so im Zentrum für meine Forschung gestanden ist. Also es gibt durchaus Forscher, die da sehr stark an Fokus haben auf so Gendered Artifacts, also halt alles, was geschlechtsspezifische Zuweisung betrifft, Männerrollen, Frauenrollen. Aber ich habe mich jetzt nie so dezidiert mit dem beschäftigt.
Mhm. Wenn du jetzt aber von so Gräbern und so redest, ist da irgendwas mal dabei gewesen, wo es sogar dir zu viel war, wo du gesagt hast, boah, jetzt, es ist jetzt echt zu viel oder dass man irgendwie mal so gruselige Funde oder so gehabt hat?
Also jetzt bei der römerzeitlichen Grabungen, wo ich war, nicht. Da ist es zum Glück schon zu lang her, sage ich mal, dass der Erhaltungszustand irgendwie gruselig sie könnte. Aber ja, ich war zum Beispiel mal bei einer Kirchengrabung in Innsbruck dabei. Da haben wir halt so Gräber aus der Barockzeit, irgendwie so, so Sarkophage aufgemacht, ja, und da hat man halt echt noch der Schädel noch so die Haare gesehen, irgendwie, also so, ja, so matschige Masse, was halt Haar war, oder wenn man dann noch so irgendwie Fingernägel drei hat, oder, also ehrlich gesagt, das finde ich jetzt schon auch hart an der Grenze, weil da wird es einfach, da ist es nur mal so abstrakt, oder, da wird er halt bewusst, okay, das ist ein toter Mensch und so. Wenn ich jetzt nur Knochen finde, die er durcheinander legen oder so, ja, da ist das einfach zu weit weg für meine Vorstellungskraft, dass da sie das jetzt direkt mit einer Person und mit einem Schicksal in Verbindung bringen.
Dürfen ihr die Dinge angreifen oder gibt es da auch so Bestimmungen, dass man das nicht angreifen darf, wächst irgendwie da, wenn man da Spuren und so absuchen muss, dass es dann nicht auf euch quasi zurückführt oder?
Na, also normalerweise dürfen wir so gut wie alles angreifen. Also wir müssen sie auch, weil wir müssen sie auch aus der Erde näher und dann in einen Fundsack da oder in einen Kübel da, wo man es halt will, sammelt dann auf der Grabung, wo ich eher aufpassen muss. Also es gibt natürlich schon so gewisse Fundsituationen, sehr fragiles Material, also vor allem organisches Material. Zum Beispiel teilweise findet man noch Holz aus der Römerzeit, das klingt jetzt brutal, aber ja, Holz kann sich unter gewissen Bedingungen sehr lang erhalten. Und da spürt man dann schon, okay, das ist sehr fragil, wenn jetzt das rausnäht, dann täte es irgendwie auseinandersplittern und so. Oder ob ich bei gewisser Keramik an gewissen Orten mit einem aggressiven Boden, da kann es einmal sein, dass die Erhaltung halt sehr schlecht ist und schmierig und so. Wenn es dann ein wichtiger Fund ist, dann gibt es schon so Methoden, dass man das Ganze in einem Erdblock quasi birgt, also gar nicht ausgrabt, nicht frei präpariert, sondern großzügig abgrabt und der ganze Erdblock aus der Erde nimmt und dann für einen Restaurator in einem Labor quasi frei präparieren lässt. Aber das ist eher selten der Fall. Also die meisten Sachen, die wir finden, sind eigentlich recht stabil und die kann man rausnehmen. Man muss auch noch vorsichtig sein bei Probenentnahme, weil wir entnehmen Probenmaterial für naturwissenschaftliche Untersuchungen. Und da ist es schon so, dass bei gewissen Untersuchungen, wenn wir das angreifen täten, täten wir es kontaminieren. Also dann wäre zum Beispiel eine Altersbestimmung wäre dann nur korrekt, die man durchführt. Aber in diesen Situationen, da muss man dann halt Handschuhe anziehen mit Gummi oder so irgendwie. Und dann kann man es auch angreifen, natürlich umverpacken und so. Also man muss ab und zu ein Vorsichtsmaßnahmen walten lassen, aber ja, wir müssen sie ja aus der Erde bringen, es hilft nichts.
Gibt es so Ausgrabungen, wo man gar nichts findet? Oder muss man das davor schon planen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man was findet?
Oh ja, so Ausgrabungen gibt es wirklich. Ich habe in Feldkirch, glaube ich, mal eine Woche durch irgendeine Schotterschicht mit Graben. Ich habe mir eh schon gedacht, irgendwie kommt mir das sinnlos vor, aber gut, ich werde zahlt dafür, ich mache das einfach. Weil der damalige Grabungsleiter gemeint hat, gehofft hat, dass es die römische Straße ist. Irgendwann hat er gesagt, ja, Julia, kannst du aufhören, ist doch ein altes Flussbett. Dann denkt er, ja gut, eine Woche durch ein Flussbett, wo wirklich gar nichts drin war an menschlichen Überresten oder halt an Funden, die auf Menschen zurückgehen. Ja, das gibt's natürlich. Also um dem vorzubeugen, ist es jetzt meistens so, wenn jetzt eine größere Grabung ansteht, wo man weiß, das wird teuer, das muss man gut planen, dann ist schon so, dass man meistens sogenannte Suchschnitte vor der Grabung macht. Also man macht dann auf der Fläche, ja, je nachdem, 3, 4, 5 so kleine Schnitte oder Suchgräben und schaut dann einmal, okay, wie hoch sind die Schichten dort, weil das macht natürlich einen Unterschied, wenn ich eine Schichtung für archäologisch relevanten Befunden haben für 30 Zentimeter oder ob die 2,5 Meter dick ist, oder? Weil je nachdem muss ich halt mehr oder weniger Zeit einplanen. Also gerade in Bereichen, wo man im direkten Umfeld noch keine Grabungen hat, keine Anhaltspunkte, wie gut erheben sich die Sachen im Boden, wie mächtig sind eben die archäologischen Schichten, da macht man schon so Voruntersuchungen, um einfach das Ganze ja für den Bauherrn, der das letztendlich mitfinanzieren muss, dann auch gut und sicher kalkulieren zum können. Und auch vor allem der Zeitaufwand zum Einschätzen und der Personalbedarf.
Viele Ausgrabungen werden ja auch für die Forschung gemacht. Und warum ist es für uns wichtig, dass man aber aus der früheren Zeiten so Sachen findet?
Das ist natürlich so, dass es nicht alle Leute einsehen, dass das wichtig ist. Ich denke mir halt immer, also ich sehe also zum Beispiel bei Rettungsgrabungen, wenn sich Leute aufregen, ja, es gibt eigentlich auch immer Alternativen. Man muss dann nicht graben, man kann auch einfach die Baupläne ändern. Man kann zum Beispiel sagen, man macht für mich aus irgendeiner Fundamentplatte rein, dann ist auf gar keine Ausgrabung notwendig. Aber natürlich, wenn die ein Tiefgarage unbedingt bauen wollen und da halt Sachen zerstört würden, da denke ich mir schon, das ja, ist eigentlich unser kulturelles Erbe und es ist für mich nur legitim, das zum Zerstören, weil das ist irreversibel, das kommt nie mehr, oder so quasi. Also dann muss ich es halt davor dokumentieren, bevor ich es zerstöre, weil das sind einfach Überreste oder auch Kulturen, gerade in unserem Raum, da habe ich so keine Quellen dazu, da habe ich keine Beschreibungen, keine Fotos oder irgendwas, oder was das ersetzt hat. Also das heißt, das Wissen wäre dann unwiederbringlich verloren. Und ich vergleiche die Arbeit auf einer Ausgrabung immer auch irgendwie mit der Spurensicherung für die Polizei, weil, oder, quasi die Polizei auch, wenn irgendein Verbrecher war, dann kommt sie an einem Tatort, nimmt die Spuren auf. Das ist quasi unsere Ausgrabung, wir dokumentieren die Überreste. Und quasi das, was die dann im CSI-Labor machen, das machen wir halt danach an der Uni oder an einer anderen Forschungsinstitution, indem wir die ganzen Sachen dann auswerten.
Man kann ja geschichtlich ganz vieles herleiten. Gehst du oder von aus, dass es noch ganz viele Sachen gibt, die mir so noch gar nicht entdeckt haben, wo wichtig wären, was so zu unserer Geschichte irgendwie dazugehören würde oder auch evolutionstechnisch?
Ja, also ich würde sehr umfassend jetzt mal beantwortet, dass einfach unsere europäische Kultur, die fußt halt auf der Zeit, auf der Antike de facto, also auf der griechischen und römischen Kultur. Und das hat unsere Lehre wirklich sehr stark geprägt. Also man sieht jetzt an der Sprachenwelt in Europa, an der romanischen Sprachen, die, glaube ich, weiß nicht, ja, mehr als die Hälfte für unserem Gebiet umfassen oder so. Also da hat sich quasi in der heutigen Sprache noch die damalige Sprache halt schon mutiert, tradiert, irgendwie erhalten. Und also das spielt einfach eine Rolle. Und also viele Sachen, unser Rechtssystem geht eigentlich aufs römische Recht zurück und so. Also einfach unsere ganze Kultur oder auch Straßennetz, Transport, oh, die Multikulturalität finde ich ganz wichtig. Also das Römische Reich, das war so ein Vielvölkerstaat und das ist etwas, was man in der heutigen Zeit, glaube ich, auch betonen muss, wenn es so um das nationalstaatliche Denken geht. Also eben, es hat einmal eine Phase gegeben in Europa, wo wir alle quasi zu einem großen Staat gehört haben und ja, wo halt auch in unserem Gebiet, da haben Leute gelebt aus dem Nahen Osten, aus Griechenland, vielleicht aus Nordafrika und so. Also das war echt multikulturell und ja, man hat es damals akzeptiert. Man hat verschiedene Anschauungen akzeptiert, man hat verschiedene Religionen akzeptiert. Solange man offiziell auch der römischen Staatsreligion kultet hat, das haben sie schon erwartet. Aber ja, das hat ja auch sozusagen ein Scheinbekenntnis sein können und man hat immer noch die eigene Kultur, die eigene Religion immer noch ausüben dürfen. Also da waren die Römer sehr tolerant, sonst wären sie auch nie so erfolgreich gewesen. Also militärisch kannst du so ein Riesenreich nicht zusammenheben. Also da muss einfach auch, die Leute müssen auch natürlich irgendeinen Vorteil sehen in der Fremdherrschaft, sage ich mal. Also irgendeinen Vorteil für sich, irgendwas Positives für sich. Und es gibt ja die berühmte Szene da bei Life of Brian, die ich ja sogar göttlich finde, wo der versucht, da seine Landsleute gegen die Römer aufzustacheln und dann so seht, was, frage ich euch, haben uns die Römer gebracht? Er hofft natürlich, dass dann alle sagen ja nichts. Und dann
Aquädukte.
Genau. Ja, die Wasserversorgung, das Schulwesen, das Rechtswesen und so. Und schlussendlich sagt er dann, ja, aber ich frage euch, was außer 1, 2, 3, 4 oder halt, dann zählt er da die ganze Liter. Was sonst haben sie uns gebracht? Nichts. Aber ja, davor haben sie halt Sachen aufzählt, die im Alltagsleben für die Bevölkerung halt eine große Rolle gespielt haben und die eigentlich deren Leben in gewisser Weise sicher auch verbessert haben vom Standard her, sage ich jetzt mal, oder? Und ja, es ist einfach, ich denke mal, das ist etwas, was uns bewusst sein muss, dass wir diese historischen, kulturellen Wurzeln haben und ja, dass man deshalb auch eine gewisse Verantwortung, Verpflichtung hat, ja, das jetzt nicht einfach so zum Zerstörer gedankenlos.
Also würdest du sagen, das habe ich gerade voll interessant gefunden, dass eigentlich die römische Bevölkerung viel toleranter und offener war, als wir es jetzt da sind?
Naja, viel toleranter und offener. Es ist natürlich schon so, dass es Privilegien gehört für gewisse Gruppen, aber schon reines Verständnis, sage ich mal, was ist jetzt römisch, was ist fremd, ist eigentlich interessant, weil also was ein Römer als fremd definiert hat, das waren alle, die nicht römische Bürger gsi sind, quasi die sogenannten Peregrinen. Das waren die Rechtsfremden für sie, weil die haben nicht das Bürgerrecht gehabt. Das heißt jetzt in der Provinz, wir da in Rätien rund um Bregenz, da war aber der Großteil der Bevölkerung, die ja eigentlich Einheimische gsi sind, die da schon vor der Römer gelebt haben, waren nach den Augen der Römer Peregrine, Fremde, weil sie eben nicht das römische Bürgerrecht gehabt haben. Aber alle, die jetzt in einer römischen Stadt, in einer Provinz gelebt haben mit dem römischen Bürgerrecht, haben sich als urkulturelle Einheit erfasst oder verstanden, egal wo sie geografisch hergekommen sind. Also das kann sie, dass in einer Stadt da, in der Gegend, da haben römische Bürger gelebt aus einem französischen Raum, aus England, aus der Türkei, aus Nordafrika. Aber das waren alles römische Bürger und für dem Herr Römer einfach in ihren Augen und so. Und die Einheimischen, die waren in ihren Augen die Fremden, obwohl sie da ja eigentlich einheimisch gsi sind und so. Also für dem her, ja, es ist irgendwie spannend. Es hat sozusagen eine kulturelle Identität, eine rechtliche Identität. Aber ja, sie waren auf jeden Fall schon sehr tolerant und man hat eigentlich Aufstiegschancen gehabt, egal wo man herkommt ist, also in gewissen Bereichen, vor allem natürlich dort, also damit meine ich die Männer natürlich, weil Frauen haben jetzt nicht wirklich an der Macht partizipieren können, aber als Mann, gerade übers Militär, da herrscht eigentlich auch, wenn du ein armer Bürger gewesen bist, hast du echt Aufstiegschancen gehabt, wenn die du verdient gemacht hast. Also so irgendwie, man könnte sagen, der römische Traum wie der amerikanische Traum. Also ich glaube, es ist ein Zick für die damaligen Möglichkeiten, der damalige technische Stand und so, wo eigentlich einem unabhängig von seiner geografischen Herkunft viel offen gestanden ist, weil wenn man fließig war und einfach ja sich auch anpasst, hat natürlich auch die Fremdherrschaft und das halt toleriert hat auch natürlich.
Wie sehr prägen nur unsere Zeit heute aber diese Werte der Römerzeit, weil Vorarlberg und aber auch Bregenz ist ja sehr geprägt von der Römerzeit. Und du hast ja so gerade gesagt, dass es für aber verschiedene Menschen, gerade Männer, gute Aufstiegschancen gegeben hat. Und ich habe da aber auch erklärt, schon, wie war damals die Frauenrolle in der Zeit und habe dort nur gefunden, also wirklich so wörtlich, Frauen hatten unsichtbar zu sein, im Haus zu bleiben und dort ihre Arbeiten zu verrichten. Haben wir dir so ein bisschen erbe von früher auch so gleich übernommen, unsere allgegenwärtige Rollenverteilung oder wie hat du das die Römerzeit geprägt?
Ich würde jetzt echt nicht so unterschreiben. Mhm. Also jetzt auf die Antike überdreht, dann ist es eigentlich eher so, dass man für den griechischen Bereich da eher der Frau eine sehr untergeordnete Rolle und sehr auf den Haushalt und die häusliche Sphäre beschränkte Rolle zuschreibt. In der Römerzeit natürlich, also auch da haben Frauen keinerlei politisches Mitspracherecht gehabt, offiziell und sind jetzt nie bei der politischen Geschichte groß in Erscheinung treten. Aber ja, sie haben eigentlich schon relativ viele Rechte gehabt. Also das war keineswegs auf den Haushalt beschränkt. Sie haben sich frei im öffentlichen Raum bewegen dürfen. Das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie Ausgangsverbote gehabt hätte oder so. Sie haben noch sicher bei der meisten Bevölkerungsschicht den Alltag organisiert, haben die Frauen, wie auch heutzutage noch. Also bei der Oberschicht natürlich, da war es wahrscheinlich schon verpönt, dass die Frauen jetzt da sehr irgendwelche Arbeit machen. Die haben halt ihren ihren Hofstaat, sage ich mal, also ihre Sklavenschaft und Bedienstetenschaft koordiniert und deren Arbeiter auch geschafft und so. Aber die breite Bevölkerung, da ist sicher, waren die Frauen im Alltag ziemlich gleichberechtigt bei der Mäh. Man muss sich auch vorstellen, in unseren Breiten, da war eigentlich so die typische Siedlung, das war so eine Art Handwerkersiedlung, Händlersiedlung. Und da hat halt eine Familie in einem Haus gewohnt, da hat man gewohnt und gearbeitet. Also auch Erzeugnisse produziert, die man dann verkauft hat. Und da haben Frauen sicher mitgeschafft. Also da ist jetzt nicht so, dass der Mann geschafft hat und Frau hätte nur, ich weiß nicht, gekocht und so. Also da ist sicher einfach ein Miteinander gewesen. Auch Kind ab Abend, einem gewissen Alter, haben mitschaffen müssen einfach und so. Ich denke mal, da war es bestimmt relativ, also mal eben das politisch jetzt ausgeklammert, da haben sie kein Mitspracherecht gehabt. Aber so ist, also im alltäglichen Bereich, oder es gibt zum Beispiel auch Priesterämter, die jetzt nur für Frauen gewesen sind, die haben dann auch sehr hohes gesellschaftliches Ansehen gehabt. Und Frauen haben auch Besitz haben können, also haben Vermögen haben können. Es hat sehr reiche Frauen gehabt, die haben dann auch Stiftungen gemacht, die haben irgendwelche prächtigen Brunnenanlagen stiftet oder am Forum in Pompeji, da gibt es das Gebäude der Eumachia. Das ist echt ein riesiger Bau, den hat diese Eumachia, die auch Priesterin war, gestiftet für eine Gesellschaft von Tuchhändlern, glaube ich, und so. Also da hat echt eine Frau, hat das finanziert, das war ihre Patronin für der Gilde quasi und der hat man dann auch eine Ehrenstatue in dem Gebäude errichtet und so. Also Frauen konnten auch durch Ehrenmonumente geehrt werden und waren für den Herrn präsent im Stadtbild. Aber das waren natürlich schon die Frauen der Oberschicht, weil auch die Statuen von Männern waren von Männern der Oberschicht. Also da ist einfach, da hat's halt, ich sage mal, einen Bruch gehen in der gesellschaftlichen Klassen und so, aber gar nicht so in der Geschlechterseel. Und was jetzt die politische Mitsprache betrifft, also sie waren jetzt nicht direkt an der Macht, aber es ist zum Beispiel für Frauen vom Kaiserhaus überliefert natürlich, dass sie einen großen Einfluss hatten auf ihre Mäh, auf ihre Söhne, die geherrscht haben. Das wird dann für die antiken Schriftstellern auch oft sehr negativ dargestellt, so quasi. Das war natürlich ein Zeichen für Schwäche, wenn sich ein Mann für eine Frau hat so beeinflussen lassen, aber es hat auf jeden Fall Frauen gegeben, die eigentlich ja, denn doch viel Macht gehabt haben, auch wenn es in der Öffentlichkeit nicht über sie transportiert worden ist, ihre Entscheidungen und so. Aber also es hat jetzt keine Herrscherinnen gegeben, wie bei der Ägyptern die Kleopatra und so. Das hat es jetzt nicht gegeben, aber sie haben sicher einen großen Einfluss gehabt. Und irgendein römischer Politiker für die Republik, ich weiß nicht genau wer, der hat einmal sowas gesehen wie, ja, Römer beherrschen, oder der Römer beherrscht die Welt, aber den Römer beherrscht die Frau. Sie sind sich sehr auch bewusst gewesen, dass teilweise die Frauen schon großen Einfluss haben auf sie. Und die haben auch eine Bildung gehabt. Also es war, also alle, die sich eine Schulbildung für die Kinder haben leisten können, da sind auch die Mädchen in die Grundschulbildung gegangen. Also da ist nicht so, dass man gesehen hat, quasi Schreiben, Lesen lernen, das erlaube ich nur meiner männlichen Nachkommen, sondern da haben Mottler genauso das machen dürfen. Halt bis zu einem gewissen Alter ist, sag mal, dann so Mittelschule, das hat sich dann oft gar nicht mehr so rentiert, weil da sind sie dann schon ins damals heiratsfähige Alter gekommen und sind auch oft dann recht jung verheiratet worden. Aber wie gesagt, das war Grundbildung und Lesen und Schreiben, also da hat man sie recht gleichberechtigt auch erzogen.
Wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, dann folg mir auf deinem Kanal und aktivier die Glocke. Ich freue mich, wenn du mal Bewertung in Form von 5 Sternen hinterlässt. Falls du die mit mir austauschen möchtest und um mitkriegen willst, was rund um Sonst noch was so läuft, dann folg der Instagram-Seite. sonstnohwas_podcast. Wir haben jetzt da über die Ausgrabungen geredet. Du bist jetzt aber in der Forschung. Und was machst du da jetzt anderes oder was ist da denn der Schwerpunkt in der Forschung?
Es sind jetzt die 3 großen Bereiche, die eigentlich immer bei Wissenschaftlerstellen an der Uni sind, eben Lehre, ich sage mal Verwaltung, Institutsaufgaben und eben Forschung. Und das Tolle bei der Forschung ist, dass man da eigentlich komplett freie Hand hat. Also das ist wirklich nicht vorgeher, was ich da machen muss. Oh, Lehre, muss ich sagen, kann ich recht frei immer auswählen, die Themen, was natürlich hochspannend ist. Das kann man dann teilweise auch verknüpfen mit der Forschung natürlich, kann man versuchen, da irgendwie Synergieeffekte zu erzielen. Ja, ich habe jetzt so ein Forschungsprojekt aktuell mit mehreren Mitarbeitern, also mit deren zusammenarbeiten, die anleiten, ja, mit denen zusammen dann hoffentlich Ergebnisse produziere, die wir dann auch in einem Buch unterbringen können und so. Also ja, es ist wirklich sehr vielfältig und ja, ich habe eine Vollzeitanstellung und das brauche ich auch. Also ich könnte noch viel, viel mehr schaffen.
Aber okay.
Also es wird mir nie langweilig. Ich habe nie einen Moment, wo ich mir denke, was mache ich jetzt die nächste Halbstunde oder so. Oder darauf warte, dass man irgendjemand Arbeit aufdreht, weil es ist einfach immer so viel, was man machen muss, dass der Tag eigentlich nie genug Stunden
hat. In dem Fall hat man unregelmäßige Arbeitszeiten.
Natürlich gibt es schon Kernarbeitszeiten, wo halt erwartet wird, dass man erreichbar ist für die Studierenden, für die Kolleginnen. Ich habe jetzt schon recht regelmäßige Arbeitszeiten, einfach weil ich auch eine Tochter habe und die halt zu einer gewissen Zeit in die Schule geht und heimkommt und ja, dann will ich halt der Arbeit auch mit ihr verbringen. Aber bei mir ist es so, dass im Moment für Woche zu Woche ein unterschiedlich ist, weil ich pendle zwischen Wien und Vorarlberg, wo ich privat wohne. Ich kann zum Glück meine halbe Arbeitszeit im Homeoffice machen. Das ist das Positive aus der Corona-Zeit, sage ich mal. Und das heißt, ja, also de facto, wenn ich zu Wien bin, an dem Tag schaffe ich mehr wie 8 Stunden am Tag und in Vorarlberg dann halt oft ein bisschen weniger wie 8 Stunden, wie es sich halt mit der familiäre Pflicht ausgeht.
Wenn du aber in Wien bist, dann ist deine Tochter da, oder?
Ja.
In dem Fall. Okay. Weil, das habe ich auch gelesen bei meinen Recherchen, dass aber man zu Frauen oft sagt, die aber Archäologinnen werden, sobald sie quasi ein Kind kriegen, diese Archäologinnenkarriere ablegen können. Hast du das auch mal so gehört oder war das für dich immer klar, na, das ist gar keine Frage für mich?
Na, also da habe ich natürlich auch Beispiele kennt, dass man das schon gut vereinbaren kann. Ich meine, die Abstriche, die ich gemacht habe, ist natürlich, ich habe dann gesehen, okay, Grabungen wird sie jetzt nur mal so spielen, weil ich sage jetzt mal, ein Monat oder mehr jetzt irgendwo anfahren ins Ausland oder so. Das geht halt nicht, wenn ein kleines Kind hast, gell? Und ja, mein Mann arbeitet ja auch so, ist nicht, dass der sich dann rund um die Uhr ums Kind kümmert hat. Aber na, das war jetzt eigentlich nicht so das Problem. Also man verschiebt halt den Schwerpunkt der Tätigkeit dann so, dass es passt. Und ich habe noch das Glück gehabt, da, als ich nach Wien gekommen bin, dass man halt da gleich einen Platz gekriegt haben im Unikindergarten für meine Tochter, weil die war damals knapp 2 Jahre alt und ich habe halt voll geschafft. Ja, für den her, ohne das wäre es natürlich nicht gegangen. Also man braucht schon die Strukturen der Kinderbetreuung. Das wäre zwar Alberg vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, jetzt so ein Ganztagesbetreuung oder halt, ja. Und ja, mein Mann hat damals zumindest offiziell nur 50% geschafft und hat halt auch viel übernehmen können. Sonst wäre es auch schwierig gewesen, weil mit einem Kleinkind, also das Baby voll schaffen, das sehe ich immer noch als große Herausforderung an, ja.
Gerade regional in dem Fall Unterschiede. Wenn du sagst, in Vorarlberg wäre es wahrscheinlich nicht so einfach gegangen wie jetzt mit Wien. Jetzt komme ich nur zu einem ganz anderen Thema. Ich habe nämlich mir sehr schwer dort zum Zahlenfinder, wie viele Archäologinnen es bei uns in Österreich gibt. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass immer mehr Frauen das studieren. Jetzt wollte ich dich daraus fragen, ob du genauer weißt, wie viele Archäologinnen es gibt und warum es aber auch nach wie vor nicht so viele Frauen in dem Beruf gibt.
Ich kenne da ehrlich gesagt auch keine Statistiken dazu. Es ist, glaube ich, schwierig zum Erfassen, weil man könnte natürlich die Zahl der Absolventen und Absolventinnen jetzt speziell erfassen. Aber man muss halt auch sagen, dass eigentlich, ja, wenn es gut geht, die Hälfte dann noch wirklich in dem Bereich blieben. Also wir sind einfach ein Studium, wo es halt auch nicht so viele fixe Arbeitsplätze gibt danach. Das heißt, wir haben schon eine Dropout-Quote denn für Studienabschluss zum Arbeitseinstieg. Das heißt, selbst wenn man das erfassen täte, das täte ja nicht heißen, dass die dann alle als Archäologinnen schaffen danach. Für den her kann ich da jetzt eigentlich gar nichts dazu sagen. Was jetzt die Geschlechterquote betrifft, da ist es so, also wir haben einen wahnsinnigen Frauenüberschuss bei uns am Institut. Also das war in Innsbruck, als ich studiert habe, bin ich gerade überlegt, da war das eigentlich auch schon, dass mehr Frauen gewesen sind, aber da war es noch ein bisschen ausgeglichener. Aber jetzt, also bei der klassischen Archäologie, wo ich bin, also die Archäologie der griechischen und römischen Antike, grob gesprochen, wir haben auch noch die Spätantike und Frühchristentum dabei. Also da gibt es seit vielen Jahren deutlich mehr Studentinnen als Studenten.
Boah, mit so einer Antwort hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich auch gelesen, dass aber viele Frauen das studieren und dennoch hat aber, wie du sagst, wenn es denn um Beruf geht, dass ganz viele Männer eher diese wichtigen Positionen innehmen.
Das kann ich absolut bestätigen. Also das ist wirklich ein, ja, sieht immer oder man liest jetzt immer bei jeder Ausschreibung, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt angestellt oder genommen. Das muss halt immer dabei stehen, aber ich sehe es ja in vielen Verfahren, die ich selber miterlebt habe, wo ich mich vielleicht selber beworben habe oder wo ich in die Entscheidung eingebunden war. Ja, dass einfach sehr viele für den wichtigen, guten Stelle gehen trotzdem immer noch an mich. Und ich hatte auch so ein Schlüsselerlebnis gehabt für mich persönlich. Ich war 2017, da habe ich mal ein Jahr bei Köln gewohnt. Und da bin ich bei einem kleinen Kolloquium für die Deutschen Limes-Kommission. Das ist so eine Forschungsgesellschaft, kann man sagen, die sich eben mit der Erforschung der Reichsgrenze da beschäftigt in Deutschland. Und ja, da war das Programm, also für die Vortragenden, ja, ich würde mal sagen, vielleicht 2/3 mehr, 1/3 Frauen. Also gar nicht so unausgewogen. Es haben doch auch Frauen geredet, aber da ist mir echt aufgefallen, dass ich glaube, für deine Medien gesprochen haben, vielleicht 1, 2 waren solche, die keine fixe Stelle haben, die halt irgendwie Dissertanten sind oder bei einem Forschungsprojekt angestellt waren. Und für eine Frau, die gesprochen haben, da war vielleicht eine dabei, die eine feste Anstellung hatte. Mm. Und alle anderen waren halt so mit prekären Arbeitsverhältnissen, wie wir das nennen, also eben auf temporären Forschungsprojekten beschäftigt oder haben ihre Abschlussarbeit geschrieben, oft unbezahlt und so. Und da habe ich mir echt gedacht, hey, das gibt's ja nicht oder so quasi. Yeah. Also da ist mir das so, ist auch gesprungen und das war für mich dann auch, hat für mich der Anstoß gegeben, mich auf die Stelle in Wien zum Bewerber, weil die war aber knapp davor ausgeschrieben. Und da hat mein Mann dann eh schon gemeint, ja, da musst du die Bewerber, super toll. Und dann habe ich halt gesagt, na du, ich habe jetzt wirklich keinen Bock zu mir bewerben. Aus dem einfachen Grund, wir sind wirklich ein paar Monate davor für Innsbruck, da nach Köln quasi gezogen. Wir haben, also ich habe ein einjähriges Kind gehabt. Es war einfach der Umzug, der war so anstrengend. Ich habe mich gerade eingelebt in der neuen Umgebung. Ich habe mich prinzipiell wohlgefühlt, weil es einfach für das Provinzialrömische eine brutal gute Gegend ist, Köln, die haben da wahnsinnig viel. Und ich habe eigentlich gehofft, dass man da irgendwie, also dass ich dann noch da irgendwie Fuß fassen kann. Aber dann war ich eben bei der Tagung und dann habe ich mir danach gedacht, hey, weißt, ich darf mich halt auch nicht aufregen, dass die Situation so ist, wenn ich sie halt aus Bequemlichkeit sage, na, ich lasse jetzt die Chance für die tolle Stelle sausen. Und ja, dann habe ich mich halt beworben zu Wien. Ich habe mir ehrlich gesagt keine große Chance ausgerechnet, weil ich den Professor, der jetzt mein direkter Vorgesetzter ist, gar nicht kennt, davor. Ich habe keinerlei Beziehungen gehabt nach Wien. Aber ja, ich habe dann die Stelle angeboten gekriegt. Und ja, dann ich habe aber einen Marker, der mich da unterstützt hat, der mitgegangen ist, der für mich seine damalige Stelle aufgehört hat, muss man auch sagen. Weil die Stelle, die ich halt angeboten hatte, die bessere Stelle war. Ja, und dann ist er mit mir zusammen nach Wien gegangen, auch mit dem Kind und so. Und aber, also da habe ich mir echt gedacht, ja, also wenn du jetzt da nicht aus deiner Komfortzone rauskommst und das nicht wagst oder wenigstens probierst, ja, dann darfst du halt auch nicht aufregen, dass die Situation so ist. Weil eben, wenn alle Frauen so denken und sich dann halt abschrecken lassen vielleicht, weil die Rahmenbedingungen jetzt nicht optimal sind, du musst die Chance halt da ergreifen, die sich dir bieten oder auf die du gestoßen wirst irgendwie, sagen wir so.
Also muss man eigentlich, wenn man dann das Studium abgeschlossen hat oder Archäologin ist, auch immer aktiv quasi auf diese Berufe zugehen. Also da kommt nicht irgendwie ein Jobangebot vorne zu, sondern man muss schon immer Augen offen halten und schauen, was gibt's gerade.
Ja, das ist in der Wissenschaft, also für den Bereich, wo ich sprechen kann, wäre das mein Nummer-1-Tipp, wie du immer sagst, dann so quasi für mehr Sichtbarkeit. Also es geht einfach darum, dass man sehr low aktiv ist. Gut, da muss ich sagen, das war jetzt etwas, was irgendwie schon an mich herangetragen worden ist, weil die Ausschreibung hat sich ergeben, ich habe mich nur bewerben müssen. Aber generell, dass man Initiative zeigt, dass man selber Ideen hat, die man umsetzen will, sei es jetzt, dass man Anträge schreibt für ein Forschungsprojekt, sei es, dass man Kooperationen sucht mit anderen für einen gemeinsamen Vortrag, für einen gemeinsamen Artikel und so. Also, dass man aktiv auf andere Leute zugeht und dir versucht, für die eigenen Ideen zum Gewinner. Wenn ich immer nur warte, bis mir was Tolles angeboten wird, ja, dann tue ich mir im Wissenschaftsbereich wahnsinnig hart und dann würde ich da nie reüssieren. Also das ist echt am Bereich, wenn ich da erfolgreich sein will, muss ich Initiative zeigen, muss ich mir Chancen schaffen auch quasi. Also nicht warten, bis die Chance zu mir kommt. Ich muss aktiv hören.
Das finde ich jetzt echt extrem spannend, weil ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können in deinem Beruf, aber wie das mit der Anstellungen funktioniert. Also ist man eigentlich nicht grundlegend angestellt? Also oder wie funktioniert das so? Sind die meisten Archäologinnen und Archäologen selbstständig in deinem Fall?
Na, bei der Archäologinnen würde ich jetzt nicht sagen. Also, oder bei der Wissenschaftler generell nicht. Also als Wissenschaftler, ja, natürlich kann man auch selbstständig sein, aber das ist eine Minderheit. Aber wir haben ein anderes Problem in der Wissenschaft. Du hast vielleicht schon mitgekriegt, die ganzen Diskussionen seit ein, zwei Jahren, so in Deutschland mit Ich bin Hanna. Also diese ganze unglückliche Situation der prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaftswelt, wo es jetzt auch in Österreich inzwischen Proteste, Initiativen gibt, Aktionen gibt, wo es einfach darum geht, dass für Wissenschaftspersonal an der Unis in Österreich 80% temporär angestellt sind. Also 80%, das ist wahnsinnig. Ich glaube, für die Gesamtbevölkerung durch alle Jobs durch sind es irgendwie 6% oder so. Also nur mal so als Relation. Also es wird wirklich eigentlich für dich als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin erwartet, dass du so eine Serie von temporären Arbeitsverhältnissen herrschst und die sind auch nicht an der gleichen Uni normalerweise. Also es wird Mobilität erwartet, nicht nur einmal, sondern 3-4 Mal solltest du umziehen für den Job quasi. Und eigentlich die einzige fixe Stelle sind die Professuren, für die es natürlich wahnsinnig wenig gibt. Und es will auch nicht jeder Professor sein und nicht jeder kann für der familiären Verpflichtungen Professor oder Professorin sie. Also ist, da müsste einfach ein Umdenken stattfinden, dass man einen gewissen Prozentsatz für der Wissenschaftlerstellen unter der Professorenschaft halt auch unbefristet macht. Also ich hoffe sehr, dass da ein Umdenken kommt, weil ich sage mal, als junger Mensch, da macht man das noch mit, aber spätestens, wenn man halt eine Familie gründet, an einem Kind kann man das nur mal zumuten, dass es alle 2-3 Jahre umzieht. Und es ist einfach für einen selber, es ist so stressig, wenn ich irgendwo 3 Jahre angestellt bin. Also nach einem Jahr oder nach eineinhalb muss ich mir schon Gedanken machen, was kommt danach. Dann bin ich quasi mit dem Kopf nur bei meiner jetzigen Arbeit, sondern ich muss mir Gedanken machen, wo könnte ich
was könnte danach kommen?
Einen Forschungsantrag schreiben und so. Und viele Wissenschaftler, die finanzieren sich ihre Stellen ja selber, indem sie selber Forschungsanträge schreiben und sich sehr in einem Forschungsprojekt denn anstellen und so. Also das ist gar nicht so, dass die Unis das alles finanzieren, sondern das ist Forschung mit staatlichen Mitteln gefördert, wo aber eigentlich diejenigen, die dir Arbeitsstellen schaffen, die betroffenen Lützell sind quasi denn oder so. Also es ist schon ein Bereich, der ja irgendwie sehr streng ist zum Schaffen und sehr viel für einen abverlangt. Also darum gibt es halt sehr viele, die ja nach kurzer Zeit wieder ausschieden aus dem Forschungsbereich, weil auch so ein Druck ist mit der Publikation und so. Also da gibt es einfach Kennzahlen, die man erfüllen muss und die Anforderungen würden immer höher geschrubert.
Also eigentlich, wenn man in der Wissenschaft tätig ist, ist das Beste, was einem passieren kann, dass man wirklich an der Uni quasi angestellt ist, so wie du jetzt, oder?
Ja, aber ich habe halt auch eine 6-Jahre-Stelle. Also ich meine, 6 Jahre, das ist schon super Luxus-Jackpot quasi. 6 Jahre, das ist eigentlich die längste Stelle, die man haben kann. Für die einer befristeten Arbeitsverhältnissen. Und das ist echt auch sehr komfortabel. Aber es ist halt auch so, was natürlich für die Motivation jetzt nicht so super ist, sage ich mal. Man sieht da für Anfang an 6 Jahre. Danach ist Schluss, es gibt keine Verlängerungsmöglichkeit, egal wie gut du bist. Und also ganz ehrlich, also meine Motivation hat das nicht so wahnsinnig gesteigert, diese Aussicht.
Das ist echt, also das habe ich ja gar nicht gewusst. Und also du weißt schon, dass noch 6 Jahre gar keine Möglichkeit ist, zum nur länger dort in deinem Beruf oder an deinem Standort zum Blieben.
Ja. Also ich meine, ich hätte vielleicht noch 2 Jahre was anderes machen können, noch 8 Jahre wäre endgültig Schluss. Da habe ich ein lebenslanges Berufsverbot aktuell an der Uni Wien.
Echt?
Außer ich kriege eine unbefristete Stelle, aber mit befristeten Stellen darf man maximal 8 Jahre an einer Institution in Österreich angestellt sein und dann ist Sense. Dann also musst du die Forschungsstelle wechseln.
Im Ernst? Ja, und dann gehst du in ein anderes Bundesland, oder wie ist
genau,
das?
Genau, dann kannst du an eine andere Uni gehen oder du gehst halt an eine Forschungsinstitution wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften, da gibt es das nicht.
Okay.
Darum wandern viele Wissenschaftler für die Uni zu der Akademie ab. No, nein, nein. weil sie da halt die Regeln nicht haben. Ja, das ist eine Novelle, die hat man vor, die ist seit, glaub, seit knapp 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren in Kraft und das ist eine Katastrophe, muss man echt sagen.
Aber das, ich verstand der Grund gar nicht, warum man das, das ist ja für die Unis auch nicht gut.
Naja, die Unis, die sagen immer, sie wollen junge, frische Leute, sie wollen den Austausch von Wissen, von Kompetenzen und so. Also da ist es der Gedanke, dass wenn du unbefristet angestellt bist, dann ruhst du aus auf deinen Lorbeeren und schaffst nur mal gut. Und so quasi, wenn du die immer wieder neu beweisen musst und so, ja, und immer flexibel sein musst, mobil flexibel, geistig flexibel quasi, dass man dann vielleicht bessere Arbeit leistet. Aber für die Lehre ist es vor allem schlimm, weil natürlich die Einarbeitung in die Lehre ist ein großes Problem. Und wenn ich alle paar Jahre mit Personal austausche, dann gibt's halt auch keine Kontinuität in der Lehre. Und bei gewissen Sachen zum Abdecken, da fehlt dann halt die Kompetenz, weil die neu kommt, die können vielleicht deren speziellen Bereich nicht gut unterrichten oder so. Also es gibt schon inzwischen immer mehr Probleme und ja, es gibt Proteste, Initiativen dagegen und wir hoffen alle, dass sich da was ändert. Und es ist nicht nur in Österreich, es ist in Deutschland, es ist in Frankreich. Es hat so entwickelt sich zu so einer Art Flächenbrand, das Ganze inzwischen.
Okay, aber wenn man dir jetzt sagen würde, du bist jetzt für eine Professur quasi, das wäre jetzt das Nächste, was du machen könntest, dann könntest du an der Uni Wien bleiben. Oder kann man das gar nicht so wechseln? Oder würdest du es überhaupt nicht wählen?
Ja, also ich würde es aktuell jetzt gar nicht wählen, weil ich einfach auch aus privater Gründen sage, wenn mein jetziges Arbeitsverhältnis aus ist, dann komme ich wieder in den westösterreichischen Schweizer Raum zurück, weil ich einfach da wohne und das Pendler, das kann man eine gewisse Zeit machen, aber das wird es anstrengend, einfach über Jahre und so. Also zu Wien schaue ich mir jetzt gar nicht nach Alternativen um, ich habe keine Ahnung, was danach kommt, aber ich bin offen und es gibt in unserem Raum Möglichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, was ganz anderes machen danach, einfach weil ja das ganze System so gerne Wissenschaft betrieb und eigentlich auch glaubt, dass ich gut bin darin, einfach die ganzen Spielregler, die taugen mir nur, man muss ehrlich sagen. Und ja, ich finde das inzwischen ein ziemlich ausbeuterisches Wesen. Und eine Professur ist prinzipiell spannend und eine tolle Stelle, aber so wie ich das kennengelernt habe, muss ich sagen, das ist für mich nicht mit einer Familie kompatibel. Also da täte man sich fertig machen, glaube ich. Also Familie und Professur. Es gibt welche, die das können. Ich habe keine Ahnung, wie das schaffen. Ich bewundere die brutal. Aber für mich wäre das einfach, ich bin vielleicht da zu perfektionistisch, dass ich alles dann ganz gut machen will. Und da muss man einfach Abstrich machen, da muss man delegieren. Und ich glaube, ich könnte es jetzt nicht so gut, dass ich dann alle Bereiche so ausfüllen könnte, dass ich damit zufrieden wäre.
Jetzt hast du gerade gesagt, du würdest denn was anderes machen. Was ist eigentlich so neben dem, das, was dich begeistern würde? Ja, gibt es da ganz einen anderen Bereich, der du sagst, das würde mich auch extrem interessieren?
Ja, also ich meine, durch die Lehre, muss ich sagen, habe ich schon auch an der Vermittlung eigentlich viel Spaß gefunden jetzt. Ich meine, das, was ich jetzt mache, ist natürlich Erwachsenenlehre. Aber ich habe zum Beispiel dann auch schon Veranstaltungen gemacht, so mit Kindern. Kinderuni gibt's ja an der Uni Wien auch. Also da macht man Vorlesungen, Seminare, Kurse mit Schülern in der Sommerferien und so. Also das finde ich jetzt auch inzwischen ganz, ganz toll, da das ganze Pädagogische. Ich könnte mir auch gut vorstellen, im Museumsbereich schaffen, das machen auch viele Archäologinnen, auch Ausstellungen machen, finde ich toll. Ich habe einmal eine kleine Ausstellung gemacht, das war sehr bescheiden und so, aber auch das natürlich, also die generell einfach die Sparte, unsere Erkenntnisse, die halt echt oft ein kleines Elfenbeinturm sind, für die breite Öffentlichkeit aufbereiten, vereinfachen und so zu transportieren, dass sie halt verständlich sind und auch ihre Relevanz halt irgendwie nachvollziehbar ist und so. Also das finde ich ganz ein spannendes Tätigkeitsfeld. Und ja, vielleicht ergibt sich da was. Dann gibt es natürlich noch der Bereich der Denkmalpflege, also sozusagen bei so Behörden, die eben das archäologische Erbe schützen, überwachen, Ausgrabungen koordinieren und so. Also auch der Bereich wäre natürlich eine Alternative, wo es immer einmal wieder Möglichkeiten gibt, da im Inland oder im angrenzenden Ausland, in der Schweiz oder so. Also ja.
Also eigentlich ist ja bei dir das jetzt schon, dass das schon überzogen wird, diese 6 Jahre denn, oder? Mit dem Forschungsprojekt, wo jetzt noch reinkommt. Nein,
das Forschungsprojekt läuft parallel zu meiner Anstellung, weil da bin ich nicht angestellt. Ich bin nur die Leiterin. Ich habe andere angestellt, die dafür schaffen.
Ach so.
Und das läuft jetzt schon. Also das läuft parallel eigentlich. Ja.
Also du hast dieses Thema dir ausgesucht und hast jetzt auch dein Team dazu zusammengestellt.
Genau, also ich habe da einen Forschungsantrag geschrieben, das ist etwas, das unterschätzt man oft auch. Also da sitzt man 2-3 Monate dran, da recherchiert man, da sammelt man das Material, da schreibt man den Antrag. Das schickt man dann an den Forschungsfonds, die begutachten das und dann, ich sage mal so, 3/4 Jahr später kriegt man dann eine Entscheidung. Und man hat das eben genehmigt und da haben jetzt ja Studierende angestellt und eine, die Doktorat schreibt in dem Projekt, genau.
Darfst du verraten, was es geht?
Was es geht? Es geht darum, du hast mich davor schon gefragt, was jetzt das eigentlich ist. Es geht um römerzeitliche Keramik aus Bregenz und das ist eben die sogenannte Terra Sigillata. Also das ist so das rot glänzende Tafelgeschirr der Römerzeit. Heutzutage darf man sagen, das feine Porzellan sozusagen, das eben in großen Mengen immer zum Vorschein kommt bei Grabungen für der Römerzeit. Und das halt eine sehr interessante Ware ist, weil das hat man nicht an jedem Ort hergestellt, sondern da hat es riesige Produktionszentren gegeben, die das dann exportiert haben, europaweit und so. Und darum ist es halt überregional vergleichbar und man weiß relativ viel drüber und ja, da kann man halt immer noch recht viel rausholen. Und das ist eben, sind 2 große Fundkomplexe mit der Keramik aus Bregenz.
Speziell. Ich finde es voll spannend, dass du deine Forschungsprojekte gerne in Vorarlberg machst. Hat das einen bestimmten Grund oder gibt es bei uns einfach um mehr zum Entdecken?
Ja, ich meine, ich habe mich mit Bregenz, also mit dem römischen Bregenz, mit Brigantium halt schon bei meiner Magisterarbeit oder Diplomarbeit hat es damals noch kurz beschäftigt. Also für den her hat mich der Ort einfach interessiert. Ich habe gemerkt, da ist wahnsinnig viel Potenzial da. Da hat man eigentlich wahnsinnig wenig dazu gemacht. Dann sind eben auch die neuen Grabungen gekommen, die natürlich unseren Wissensstand groß vermehrt haben zu der Siedlung. Und ja, ich denke mir halt immer, ich persönlich finde es interessanter zu einem Ort oder zu einem Gebiet zum Forscher, das jetzt nicht so Mainstream ist. Also ich meine, es gibt teilweise antike Kunstwerke, da gibt es zu einem Kunstwerk gibt's 20 Monographien. Und gut, jeder denkt sich ja klar was anderes aus, aber rezipiert so das halt, was andere schon geschrieben haben. Und ich finde es eigentlich spannender zu einem Gebiet, Ort, Forscher, wo andere jetzt nicht so forschen, weil Bregenz ist halt auch zu wenig spannend für auswärtige Leute, dass sie jetzt herkommen und da was machen. Mhm. Und ich bin halt für da, han meinen persönlichen Bezug und han das für mich so als Nische entdeckt. Han jetzt so gute Kontakte zum Vorarlberg Museum, wo das ganze Material ja ist, schaff mit denen auch zusammen und so. Und ja, ich habe mir da halt irgendwie so meinen eigenen Forschungsbereich geschaffen, sage ich jetzt einmal. Und ich finde es einfach, je näher man sich oder je mehr man sich mit einem Ort beschäftigt in historischer Hinsicht, umso mehr neue spannende Fragen ergären sich. Und ich mit meinem Vorwissen kann die halt vielleicht auch besser beantworten wie andere, die dann einmal für ein Forschungsprojekt herkommen und dann wieder weg sind. Also je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Erkenntnisse kann man auch generieren, finde ich denn.
Wird es denn, weil aber da schon viel ausgraben worden ist, wird es da denn trotzdem jetzt wieder Ausgrabungen für das Projekt geben müssen oder können ihr viel von dem lernen, was schon da ist?
Für unser Projekt gibt es keine Ausgrabungen. Also wir bearbeiten Funde, die hat man vor einem Fundkomplex vor 150 Jahren gefunden und der andere vor über 100 Jahren. Also okay. Das sind wirklich Altbestände im Depot für das Vorarlberg Museum. Aber die hat sich seitdem nie einmal neuer angeschaut. Sie waren zwar in Ausstellungen und so drin, aber es hat niemand die Funde in dem Sinn analysiert. Und das machen wir jetzt halt.
Okay. Wie ist denn, wenn man das Projekt plant, hast du denn nur jetzt einen Zeitplan, wo du sagst, da müssen wir fertig werden? Oder ist es gerade in der Branche schwierig zu sagen, bis dort eine haben wir Deadline und dann geben wir das ab?
Nein, das müssen wir schon. Also das ist schon bei der Beantragung natürlich, wird der Zeitrahmen festgelegt. Wobei je nach Programmschiene gibt es auch maximale Laufzeit. Also ich kann dann nicht sagen, ja, ich will die doppelte Laufzeit haben, weil das ist einfach Vorkehr quasi. Also das Projekt geht 3 Jahre und es steht halt eine gewisse Summe zur Verfügung. Das haben ja auch kalkulieren müssen davor. Also für die Personalmittel gibt es natürlich Personalkostensätze, die sind Vorkehr. Aber die ganzen anderen Projektkosten für Analysen, für Arbeitsmaterial, das man braucht, das habe ich ausrechnen müssen davor. Und das hat man genehmigt und ich darf es weder zeitmäßig noch kostenmäßig überschritten. Also zeitmäßig darf ich es erklären überschritten, wenn ich aus irgendwelchen Gründen davor Geld einspare, kann ich es kostenneutral erklären verlängern und so. Aber also der Kostenrahmen, der ist einfach fix und der ist auf die Anstellungszeit für den Mitarbeiter ausgelegt.
Du hast ja vorhin schon die Nummer 1 Tipp für mehr Sichtbarkeit gesagt und darum blieb mir eigentlich nur noch eine Frage. Sonst noch was?
Eigentlich nee, das war ein sehr nettes und langes Gespräch. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Und ja, also eben, wenn es jetzt speziell um die Wissenschaft geht, einerseits, dass eben sehr aktiv sie und Engagement sorgen, eigene Ideen entwickeln, sich sehr Chancen schaffen, weil wir diese Situation haben mit der geforderten Mobilität, dass man halt auch sehr flexibel ist. Also, dass man nicht mit, ich sag mal, mit Anfang 20 eine fixe Vorstellung hat, wo man wenn leben will, wie es leben ausschauen soll, weil ja, da muss man einfach Chancen, die sich ergernt ergreifen und man muss dafür räumliche Mobilität in Kauf nehmen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, um im System, wenn es so bleibt, wie es bleibt, auch erfolgreich zu sein.
Wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, dann folge mir auf deinem Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich, wenn du mal Bewertungen in Form von 5 Sternen hinterlässt. Falls du die mit mir austauschen möchtest und um mitkriegen willst, was rund um sonst noch was läuft, dann folg der Instagram-Seite. Sonst noch was, _Podcast.